Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Christina Stahl, und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser neuen Folge vom The Path of Purpose Podcast. Christina Stahl ist heute bei mir zu Gast. Sie ist die Gründerin von Amelie, ein Business-Handtaschen-Label, das sie 2020 gegründet hat. Und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und freue mich, von dir zu erfahren, was ihr alle schon macht mit Amelie. Also das ist sehr, sehr spannend. Herzlich willkommen.
Hallo Simona, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Christina, was war der entscheidende Moment für dich, dein eigenes Unternehmen zu gründen?
Wenn wir an 2020 zurückdenken, da Corona, und ich glaube, jeder war sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Und in dem Fall, mein Mann hatte zu dem Zeitpunkt ein Leave. Ich war am Doktorarbeitsschreiben und wir brauchten, glaube ich, beide irgendwas, wo wir merken, okay, wir können jetzt sehr schnell Erfolge erzielen. Mhm. Und haben dann gesagt, ja, okay, die Idee, die mir schon seit 1000 Jahren gefühlt im Kopf durchgeht, nämlich eine vernünftige Laptop-Tasche zu machen, setzen wir jetzt einfach um. Mhm. Und das haben wir dann super schnell gemacht. Wir haben Produzenten in Italien gefunden, Prototypen entwickelt und gelauncht. Und es war nie so der eine Punkt, wo wir jetzt gesagt haben, okay, ich habe das jetzt seit 10 Jahren durchgeplant, sondern es war eine super spontane, impulsive Entscheidung, das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Und damals war es, glaube ich, eher ein Corona-Hobby. Und jetzt ist es halt tatsächlich der Beruf geworden. Aber ich bin super dankbar für diesen kleinen Push, den mir mein Partner in dem Moment gegeben hat, zu sagen, komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Und manchmal klappt's und manchmal halt nicht.
Mhm. Toll. Man sagt, dass Mode und Fashion, Accessoires ein sehr anspruchsvoller und überfüllter, preisgetriebener Markt ist mit sehr vielen Anbietern. Ihr habt einfach, ich sag mal, diese Inspiration gehabt und gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Ihr habt euch nicht abhalten lassen von den Prognosen, was man sonst so über diesen Markt hört.
Ja, ich glaube, da zählt einfach extrem viel Naivität zu, weil war ja nie gedacht, dass wir so groß werden. Es war eigentlich immer nur gedacht, dass ich am Ende meine kompromisslose Laptop-Tasche für mich habe und vielleicht gefällt die noch anderen Frauen, das ist super, und sonst lerne ich halt super viel dafür. Und ich meine, ich habe Modemanagement studiert, das heißt, ich weiß schon, wie der Markt aussieht, ich weiß, wie intransparent er ist, was es da für Herausforderungen gibt, aber es war mir zu dem Zeitpunkt nie so richtig bewusst, dass ich ein richtiger Player in dem Bereich sein könnte. Mhm. Und witzigerweise, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, ein Handtaschenlabel zu gründen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. A, weil ich jetzt einfach den Markt noch viel mehr kenne und die Herausforderungen, und B, weil ich auch merke, wie viele Player es dann doch schon gab, die irgendwie auch Laptop-Taschen machen. Und ich glaube, wir hatten noch so einen guten First-Mover-Advantage, weil durch Corona ja die ganze Arbeitswelt nochmal revolutioniert wurde. Aber inzwischen gibt es halt auch viele andere Handtaschen-Labels, die Laptop-Taschen anbieten. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so eine Einzigartigkeit, wie sie das vielleicht noch vor 4 Jahren war. Deswegen glaube ich, braucht es immer, wenn man gründet, auch eine gewisse Naivität, um sich da überhaupt dran zu wagen.
Das, ja. Wie kam der Sprung für dich von deiner Tätigkeit in der Beratung dann zu Design und Fashion? Du hast gesagt, du hast Modemanagement studiert, aber dann zu Design ist ja nochmal eine andere Geschichte, ne?
Ja, also ich glaube, im Nachhinein kann man dann immer sagen, das ist jetzt ein roter Faden, aber you can only connect the dots looking backward. Ich habe Modemanagement studiert, habe auch viele Praktikas im Modebereich gemacht, auch in der Beratung, die sich auf Mode spezialisiert, und bin dann, ich würde schon fast sagen, zum Glück für eine Werkstudententätigkeit in der Beratung gelandet und habe gemerkt, war dann auf einem Automotive Analytics Projekt. Und ich dachte nur so, hast du meinen CV gesehen? Da ist nur Mode drin. Aber klar, mache ich jetzt Automotive. Und dann habe ich gemerkt, okay, mich fasziniert eigentlich am meisten zu lernen und weniger die Branche. Und dementsprechend war dann auch mein Einstieg in der Beratung eigentlich so das Beste. Und in der Beratung hatte ich die Möglichkeit, dann auch viele Projekte im Handel oder im Modebereich zu machen. Der Schritt dann zum Design war eher, ich würde mich nach wie vor nicht als vernünftige Designerin in dem Sinne bezeichnen, sondern wenn ich mir anschaue, was ich quasi den ganzen Tag mache, dann ist das Design der Taschen vielleicht ein Zehntel von dem, was ich mache, weil dann ja auch Marketing, Branding und so weiter dazugehört. Und ich bin super dankbar, dass wir einen sehr starken Counterpart auf der Produktionsseite haben. Das heißt, ich entwickle die ersten Skizzen, die Maße, die Ideen, aber die technische Umsetzung, die macht eben unser Produzent. Das heißt, er schaut, wie stark das Reinforcement sein muss, wie genau das genäht werden muss, was ein Magnet halten können muss. Das ist ein Wissen, was er seit 40 Jahren täglich macht, was ich einfach in der Zeit überhaupt nicht hätte aufbauen können. Und dafür bin ich super dankbar, dass wir uns so super gut ergänzen.
Toll, spannend. Und deiner Meinung nach, was macht Amelie so erfolgreich? Ich meine, ihr habt inzwischen 90.000 Mitglieder in der Community und das in einem sehr kurzen Zeitraum. Was hat euch so schnell wachsen lassen?
Auch da will ich jetzt, ich will bei sowas immer super transparent. Ich glaube, vieles hat, es ist jetzt im Nachhinein kann man sagen, es war Strategie, aber ganz viel war einfach sehr viel Impulsivität und auf sein Bauchgefühl hören. Und ich glaube, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass A, unsere Produkte sehr gut mit der Zielgruppe, sehr gut zur Zielgruppe passen, weil ich immer sage, ich bin die Zielgruppe. Das heißt, wenn mir eine Tasche gut gefällt, dann habe ich da vielleicht die Möglichkeit, dass sie auch anderen gefällt, aber dadurch habe ich einen recht hohen Maßstab an die Tasche. Was, glaube ich, eine gute Voraussetzung ist, dass man irgendwie Leute für sich begeistern kann. Das Produkt ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Wenn alles andere stimmt, außer das Produkt, dann bringt einem alles andere auch nichts, weil das Produkt einfach in, ja, sowohl von der Qualität als auch von dem, was es verspricht, irgendwie gut sein muss. Und ich glaube, dann schaffen wir es durch unsere Transparenz und recht authentischen Umgang mit allen, auch wirklich die Leute abzuholen und auch die an der Reise teilnehmen zu lassen. Ich meine, wir sind damals 2020 gestartet. Wenn ich mir da manchmal Stories anschaue, dann denke ich, oh mein Gott, so schön, dass ich ein Video also so archiviert habe, weil ich dachte, das kannst du niemandem zeigen. Und ich finde, man ist aber ja auch schön, wenn die Community sieht, dass man mit der Zeit irgendwie wächst, dass man sich professionalisiert, dass man noch besser wird. Und dann haben wir, glaube ich, auch den Vorteil, und ich meine, in der Bubble bist du ja auch ein bisschen, Simona, dass es einfach viele Frauen gibt, die sich für andere freuen und sich für andere einsetzen. Und ich glaube, Amelie ist so eine Bubble, wo sich einfach andere Frauen dann irgendwie gegenseitig pushen, Komplimente machen, unterstützen. Und das bin ich super dankbar, dass es jetzt gerade in dem Moment einfach so ist, weil wahrscheinlich vor 20 Jahren wäre noch sehr viel mehr Ellbogenmentalität da gewesen.
Ja, toll. Dann trifft praktisch deine Mission auch den Zeitgeist und ja, und die Community ist richtig gut. Ich bin meine Zielgruppe, finde ich wirklich sehr genial, weil das ist fast wahr für jeden Selbstständigen, ne? Dass das eigene Business oder die Mission, die Dienstleistung eigentlich sehr gut auch bei einem selber aufgehoben ist, ne? Und dass man sehr gut seine eigene Zielgruppe auch kennt. Wie wichtig ist für dich diese Community, deine Zielgruppe zu kennen oder also dann tiefer zu gehen, näher dran zu sein, wenn das ja so ein strategischer Hebel
ist? Also inzwischen ist es noch viel mehr strategischer Hebel als das, was ich jemals hätte erahnen können. Wir nutzen gar nicht im Sinne von ausnutzen, sondern ich glaube, es ist sehr viel geben und nehmen. Und ich glaube, wenn man schon eine Direct-to-Consumer-Brand ist, wo man eben im direkten Kontakt mit den Kunden ist, dann sollte man das auch nutzen. Das heißt, wir sehen natürlich, was unsere Kundinnen kaufen. Wir kriegen aber auch das Feedback irgendwie über Instagram oder Showroom-Besuche, was sie mögen, was sie nicht mögen, was sie brauchen. Und wir nutzen eigentlich unsere Community extrem dafür, unsere Produkte zu verbessern, indem wir da Feedback einholen, nachzufragen, welche Farben sie gerne mögen und auch wirklich das Feedback ernst zu nehmen und zu sagen, hey, ihr wolltet das. Und am Ende glaube ich, dass ein Produkt sich einfach auch kontinuierlich verbessern kann. Und ich sage zwar immer, wir bringen Produkte erst dann raus, wenn sie wirklich perfekt sind, aber manche Sachen, so Kleinigkeiten, sind mir vielleicht nicht so wichtig und der Zielgruppe da und sehr vielen anderen sehr wichtig. Und da habe ich gemerkt, dass ja, im ersten Schritt muss es mir gefallen, aber im zweiten Schritt muss ich von meiner privaten Meinung auch ein bisschen quasi Toleranz zulassen für viele andere Meinungen, damit wir auch alle anderen Frauen glücklich machen, wie zum Beispiel silberne Hardware. Bräuchte ich gar nicht. Ich weiß genau, dass viele Frauen auch gerne Silberschmuck tragen und denen silberne Hardware wichtig ist. Also bieten wir auch das an. Das heißt, es ist quasi schon einfach ein Geben und Nehmen, sage ich mal so. Die geben uns sehr viel Input und kriegen in Return dann eben auch die Produkte, die sie sich wünschen. Und ich glaube, das lässt uns auch super eng dann zusammenwachsen. Und ich freue mich, wir haben jetzt ab Oktober endlich ein Pop-up und ich freue mich schon, Community-Events da zu veranstalten, weil einfach die Energie so toll ist und einfach alle ja irgendwie Amelies sind, die einfach glücklich und fleißig sind und sich verbessern wollen. Und die zusammenzubringen, ist für mich einfach auch eine super, super schöne Möglichkeit.
Ja, ihr habt bisher ja nur, ich sag mal, nur online verkauft. War das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Sowohl als auch. Also, ich glaube, generell, wenn man so die Modebranche nicht so kennt, dann gibt's eben, oder der ganz, ganz klassische Modeweg ist, ich habe ein Produkt, was ich designe, das verkaufe ich dann über einen Retailer, sei es wie Bräuninger oder Peek und Cloppenburg. Und dann habe ich den Endkunden. In dem Bereich habe ich auch Praktikum gemacht und es ist so das typische Modell. Das bringt mit einher, dass man bestimmte Zyklen hat. Man muss schon ein halbes Jahr vorher quasi seine Produkte fertig haben und natürlich nimmt der Retailer, weil er ja auch seine Kosten hat für Miete, Personal und so weiter, noch einen großen Teil vom Produktpreis. Und dementsprechend hat es Vorteile, weil sobald die Marke die Sachen an den Bräuninger zum Beispiel verkauft hat, hat man weniger Risiko, man kann besser die Planung machen, man kann einschätzen, wie gut die Nachfrage ist. Das heißt aber auch als Konsequenz, dass wenn ich eine Hose für 100 Euro verkaufe, in der Regel irgendwie 60 Euro bei dem Bräuninger landen und 40 Euro bei der Marke. Und von diesen 40 Euro muss ich natürlich noch die Hose produzieren. Und für uns, natürlich kann man damit sehr schnell viele Leute erreichen. Für uns ist es aber ein Preismodell, was aktuell nicht funktioniert, weil unser Anspruch immer war, sage ich jetzt mal so, fair bezahlbare Taschen anzubieten. Und ich weiß, dass 500, 600 Euro schon sehr viel ist, aber wir reden hier von Produktion in Italien mit fairen Arbeitsbedingungen. Mhm. Und dann bin ich halt bei einer Tasche schon bei 200, 300 Euro Produktionskosten. Das heißt, ich kann im Moment mit meinem aktuellen Preiskonstrukt nicht über den Handel gehen, weil ich dann in keinster Weise mein Design, mein Personal, meine Kosten abdecken könnte, wenn meine Produktionskosten schon so hoch sind. Mhm. Das heißt, für uns ist dieses nur online direkt an den Kunden verkaufen eine Möglichkeit, unseren Kunden wirklich einen sehr, sehr, sehr fairen Preis anzubieten, ohne diesen hohen Markup. Mhm. Kommt natürlich, gibt uns auch die Flexibilität, dann die Produkte zu launchen, wann wir es wollen und wirklich im Zweifel nochmal eine Produktionsstufe, also Prototypen mehr zu drehen. Der Nachteil ist eben, dass man nicht so schnell an so viele Leute rankommt und dementsprechend Wachstum, glaube ich, umso wichtiger ist, damit man schnell auch kritische Massen erreicht, wo es dann auch von der Produktionsseite Sinn macht.
Spannend. Gibt es Brands, die auch so, ich sag mal so ein bisschen wie ihr funktionieren, also rein online, ganz direkt am Endkunden dran, die euch inspiriert haben, wo ihr gesehen habt, ja, das ist möglich, das geht?
Also ich glaube, im Taschenbereich fallen mir spontan Poulain Paris und Kujana ein. Mhm. Die bieten, sind auch beide nicht im Wholesale-Bereich tätig. Das heißt, und an sich gibt es super viele Brands inzwischen, die diesen Direct-to-Consumer-Ansatz fahren und einfach sagen, wir bieten dir faire Preise, wir cutten den Mittelmann in der Zwische, den Mittelmann in der Mitte weg. Und ich glaube auch vor allen Dingen in den USA ist es noch ein bisschen bekannter und super viele Startups, die jetzt so am Kommen sind, fahren ein ähnliches Konzept und ich finde es eigentlich eine super schöne Entwicklung, dass es immer mehr Startups gibt, die A, Wert auf Transparenz legen, auf faire Kosten, auf faire Arbeitsbedingungen und dass es einfach auch eine Gegenbewegung gibt zu schnell und billig.
Was war bisher so deine wertvollste Erfahrung seit der Gründung?
Ich glaube, da gibt es nicht eine. Ich würde einfach sagen, ich bin unfassbar dankbar für die gesamte Reise, weil man jeden Tag dazulernt und ich schon dachte, okay, in der Unternehmensberatung lernt man sehr, sehr viel. Also unfassbare Lernkurve. Und jetzt merke ich aber, es ist nochmal eine komplett andere Lernkurve und eine andere Art zu lernen, weil man jetzt halt von seinen eigenen Fehlern lernt und nicht, weil man kriegt und die dann auch ausbaden muss, aber auch trotzdem einfach merkt, dass es manchmal gar nicht so schlimm ist, wenn man einen Fehler macht und dass man das auch irgendwie machen kann. Und ich glaube, so diese, mein größtes Learning war eigentlich so ein bisschen dieses Get Shit Done und einfach wieder Krone richten, aufstehen, weitermachen. Weil, ja, ich wirklich merke, dass man noch so viele Ideen haben kann, aber am Ende eigentlich ins Handeln kommen muss. Und ich glaube, das zeigt sich in einem Startup extrem.
Ja, das stimmt. Ihr seid dabei, eine sehr, sehr starke Brand, Marke aufzubauen, die wiedererkennbar ist, die ganz besonders ist, die einzigartig ist. Welche Schritte sind für dich dabei besonders wichtig?
Bei der Brand, die aufzubauen?
Ja.
Was wären da so Beispiele für?
Damit, ja, Marketingmaßnahmen oder bestimmte strategische Moves, bestimmte Kooperationen oder bestimmte Kundenansprache.
Was ist uns wichtig? Ich glaube, die größten Learnings waren eigentlich A, seinen Kernprodukten in gewisser Weise treu zu bleiben. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt nicht morgen Männermode machen, wir werden jetzt auch nicht morgen Pyjamas machen, wir werden jetzt auch nicht morgen irgendwie auf die Idee kommen, ein Riesensortiment anzubieten mit Produktion in Asien. Also ich glaube, ein wichtiger Schritt ist A, da wo man herkommt, diesen Werten treu zu bleiben, weil man ja auch eine gewisse Marke schon aufgebaut hat und das will man sich auch nicht kaputt machen, indem man sagt, Wachstum jetzt um jeden Preis. Und ich glaube, zu wissen, wofür man steht, ist dabei super wichtig. Und dann einfach strategisch zu schauen, okay, genau die Punkte, die du gesagt hast, in welchen Bereichen können wir wachsen? Das heißt, beim Produkt, wie können wir noch mehr die Bedürfnisse unserer Kunden abdecken? Mhm. Ein Beispiel dafür ist, dass wir jetzt noch einen Rucksack für 16-Zoll-Laptops rausbringen oder auch gemerkt haben, dass unsere Kundinnen so Fans von uns sind, aber natürlich nicht 3 Laptop-Taschen brauchen. Mhm. Das heißt, auch so kleinere Taschen funktionieren bei uns super, super gut, weil die Kundinnen einfach sagen, ich bin von der Qualität von Amelie überzeugt. Mhm. Der zweite Punkt ist dann wahrscheinlich geografische Expansion, um zu schauen, okay, die beiden Märkte sind jetzt schon gut, da weiß ich ungefähr, was ich machen muss, kann weiter wachsen, aber in welchen anderen Märkten habe ich noch viel mehr Wachstumspotenzial, was ich auch nutzen sollte. Ein weiterer Schritt ist dann von online zu Retail zu gehen, was wir ja jetzt im Oktober mit einem 5-monatigen Pop-up testen. Und dann gibt es natürlich innerhalb des Marketing-Mixes noch unfassbar viele Möglichkeiten, in die man so reintappen kann. Und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, es ist das eine Ding, auf das ich alles legen würde, sondern es muss immer ein extrem gutes Abwägen sein zwischen A, welche Ressourcen habe ich verfügbar, B, wo ist das größte Potenzial und C, wie kann ich sowohl Potenzial als auch Ressourcen zusammenbringen und wo habe ich dann die größten Hebel, weil selbst wenn irgendwas ein Riesenpotenzial hat, aber super viele Ressourcen braucht, dann ist es vielleicht nicht unbedingt umsetzbar. Das heißt, vielleicht habe ich irgendwas, was ein bisschen weniger Potenzial hat, aber viel weniger Ressourcen braucht. Das heißt, da ist mein Hebel viel größer. Und das ist dann, glaube ich, Königsdisziplin, sich in allen Bereichen ein bisschen zu verbessern und dadurch kontinuierlich weiter zu wachsen. Mhm. Und bei uns ist es aber super wichtig, wir sind eigenfinanziert, da auch wirklich zu sagen, es muss halt nachhaltig sein. Das heißt, alles Geld, was ich ausgebe, muss ich davor erstmal verdienen, weil sonst kann ich mir das gar nicht leisten, meine Marke weiter voranzubringen.
Absolut, absolut. Mhm. Werte stehen sehr zentral bei euch im Mittelpunkt. Auch die Mission, die dich antreibt. Welche Geschichten sind da wichtig, um das so nach vorne zu bringen? Und wie resonieren da deine Kunden damit?
Also ich glaube, für mich sind es irgendwie übergeordnete zwei Themen, die mir wichtig sind, wenn der Kunde bei uns einkauft, dass er weiß, okay, Amelie steht A für Produktion in Italien mit fairen Arbeitsbedingungen, mit hochwertigen Materialien bei einem kleinen Familienbetrieb und fairen Preisen. Also im Sinne von meine Werte von Transparenz, Integrität, Handwerkskunst sollen übermittelt werden. Das machen wir, indem wir zum Beispiel in Italien in der Produktion Aufnahmen machen und dann auch zum Beispiel mal zeigen, dass es halt wirklich chaotisch ist in so einem kleinen Handwerksbetrieb. Mhm. Aber dass es halt nicht diese gestagten Produktionsvideos sind, wo man dann irgendwie so weiße Handschuhe anhat und dann das Leder ausrollt und so weiter, was halt so fernab von der Realität ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die eine Geschichte, dass man wirklich weiß, okay, ich kaufe hier ein sehr hochwertiges Produkt. Und der zweite Punkt sind, das sind dann unsere anderen zwei Werte, sind Female Empowerment und Authentizität. Ich kann es nie aussprechen, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und wir spenden auch jedes Jahr eigentlich Teile unserer Erlöse an gemeinnützige Organisationen, aber versuchen auch unsere Community zu empowern, weil da einfach so viel Magie drin ist, wenn man sich einfach supportet. Und das möchte ich rüberbringen und ich möchte dabei aber auch sagen, und die sind jetzt keine, also es gibt ja so manche Marken, die sind so ein bisschen fast ein Tick zu cool gefühlt, so wo man gedacht, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so ein bisschen, nur wenn ich das jetzt trage, dann bin ich cool und sonst bin ich uncool. Und ich war, glaube ich, in einer Kategorie in der Schule, die sind alle so perfekt und ich bin unperfekt. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass man bei Amelie denkt, die sind so perfekt. Und sondern wir sind auch nur Menschen. Und ich glaube, es braucht einfach eine Welt, in der man weiß, jeder hat Stärken und Schwächen und jeder hat Verletzlichkeiten. Und ich möchte das genauso bringen. Und wenn wir irgendwie Fuck-ups haben, berichten wir darüber auch, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, um auch diese Community so stark zu halten, weil wenn ich mein Gesicht nie zeigen würde und nie zeigen würde, hey, hier ist tatsächlich ein Mensch hinter dem Ganzen, dann wäre es einfach nur eine anonyme Marke und dann unterscheiden wir uns nicht von irgendeiner Marke, die man bei Zalando kaufen kann. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und das wäre so mein zweiter Punkt, dass wir einfach fast nur Frauen sind, die für andere Frauen sind und einfach daran glauben, dass man gemeinsam stärker ist.
Toll. Wirklich sehr, sehr starkes Statement, was ja auch wirklich weit in die Gesellschaft reinreichte, mit dem ihr wirklich die Frauen erreicht und auch was verändert, ne? Weil das ist ja eine Haltung, die was verändert in der Gesellschaft. Das finde ich schon. Markenbotschafter nutzt ihr, um da noch, um euch noch weiter zu etablieren? Ne? Also ihr habt ja schon Kooperation mit Business-Influencern. Wie läuft das so bei euch als Strategie oder als Kampagne?
Auch da bisher, also wir arbeiten gerade tatsächlich an einer vernünftigen Influencer-Strategie, weil wir da bisher noch nichts Vernünftiges hatten, sondern ähnlich wie vieles bei uns die bisherigen Kooperationen komplett impulsiv und bauchgetrieben waren. Wir hatten letztes Jahr eine ganz tolle Kooperation mit Anahita Esmail-Zadeh und das war wirklich, ist entstanden, weil ich einfach dachte, okay, ich frage sie jetzt einfach mal. Da habe ich nicht mir die Zahlen von ihr angeschaut oder überlegt. Ich dachte einfach nur, hey, die passt so perfekt zu unserer Zielgruppe. Ich habe da ein richtig gutes Bauchgefühl. Wir haben telefoniert, es war so ein perfekter Match. Wir haben uns so gut verstanden und daraus ist dann was richtig Tolles entstanden. Aber ich glaube, das ist das, was bisher gut funktioniert hat. Wenn irgendwelche Businessfrauen unsere Taschen tragen, dann einfach, weil sie von der Mission überzeugt sind. Mhm. Und ich glaube, die Schwierigkeit da ist ja auch, wenn man mit Business-Influencern zusammenarbeitet, dass die insofern nicht käuflich sind. Also ich glaube, bei Instagram kann man gefühlt einen Price-Tag an jeden Influencer ranpacken. Und solange die Werte einigermaßen mit dem des Influencers übereinstimmen, kann man jetzt nicht mit jedem pauschal, aber bei vielen kann man quasi sagen, okay, ich bezahle dir x Euro und dafür machst du das und das und das. Und ich finde, bei Business-Influencern hat man noch eine sehr viel stärkere Glaubwürdigkeit, weil die insofern ja gar nicht drauf angewiesen sind, jetzt auch nicht auch insofern ihre Glaubwürdigkeit verlieren würden, wenn sie jetzt immer jeden Tag einen neuen bezahlten Post raushauen. Und da ist für mich, also dementsprechend ist, glaube ich, da für mich es einfach schön zu wissen, dass diese Frauen dann trotzdem unsere Taschen tragen, weil sie eben davon überzeugt sind und weil die sich mit unseren Werten identifizieren können und nicht, weil sie insofern käuflich sind. Und deswegen hat das sehr gut geklappt. Aber wie gesagt, wir sind da noch sehr, sehr, sehr in den Kinderschuhen und versuchen jetzt, uns dem Ganzen mal ein bisschen strategischer, das Ganze strategischer zu betrachten.
Mhm. Du meinst dann mit unterschiedlichen Nischen oder unterschiedlichen Altersgruppen oder unterschiedliche Plattformen vielleicht auch, oder?
Genau, dass man, also ich meine, klassisches Influencer-Marketing bei Instagram ist ja wirklich so, dass man in unterschiedliche Nischen geht, guckt, welche Zielgruppen durch die Influencer angesprochen werden, dann geht man auf Mikro- oder Makro-Influencer und so weiter. Und ich bin da wirklich so weit davon entfernt, eine Expertin zu sein und habe da wirklich auch nicht, das liegt mir einfach nicht. Dementsprechend bin ich froh, dass Leute im Team da sehr viel mehr Interesse dran zeigen und sich dem Ganzen mal so ein bisschen mehr widmen können.
Kommen wir doch zu euren Produkten nochmal zurück und zu den Kollektionen. Gibt es eine Kollektion oder ein Produkt, eine Tasche, was ein ganz besonderer Favorit ist, wo du ganz besonders dran hängst?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die zentral, weil es war unsere allererste Tasche, die wir designt haben. Es ist so eine sehr kastige Tasche, so komplett business-like, richtig. Ich hab's voll drauf. Also so versprüht die für mich. Die hat noch so eine herausnehmbare Klatsch und das war für mich meine private Non-Compromise-Tasche. Weil wir tatsächlich am Anfang von Amelie Umfragen gemacht haben und alle gesagt haben, ja, ich brauche nicht so eine Business-Tasche und ich will auch einen Rucksack und ich will auch lässiger. Und ich war noch nie so lässig, ehrlich gesagt. Sondern war immer so Kategorie Stöckelschuhe und Bleistiftrock. Und dann war das so, okay, ist mir total egal, was ihr alle wollt. Ich mache jetzt meine Tasche und ich mache die genauso, wie ich will, selbst wenn alle 5 Freunde sagen, sie wollen sowas nicht. Und es ist tatsächlich unsere Bestseller-Tasche. Und das Schöne daran ist, dass wir die dann eben zusammen mit Anahita nochmal verbessert haben. Und sie ist jetzt wirklich nochmal viel, viel, viel besser geworden und so wunderschön. Deswegen ist sie so doppelt toll, weil sie uns seit Anfang an begleitet und so eine Bestseller-Tasche ist und mir einfach zeigt, man muss auch einfach mal seinem Bauchgefühl trauen. Und B aber auch verdeutlicht. Alleine kann man so viel schaffen, aber gemeinsam so viel mehr. Und dadurch, dass wir den Input von Anahita und von unserer Community da reingenommen haben, ist es jetzt nochmal eine schönere Tasche geworden. Und deswegen ist, glaube ich, so die Tasche, die mich am meisten bei Amelie begleitet.
Toll. Hast du auch eine Rückmeldung mal von einer Kundin bekommen, die dich ganz besonders inspiriert hat?
Ich freue mich über jede einzelne Review und wir haben, glaube ich, inzwischen über 3000 Reviews mit 4,8 Sternen und das ist wirklich, also wenn ich so ein bei Google so ein Restaurant sehen würde, würde ich denken so, oh mein Gott, krass. Das ist total surreal, dass wir dann Taschen schaffen. Aber tatsächlich hat eine Kundin mal gesagt, und das werde ich nie vergessen, es war auf Englisch, aber ich sage es jetzt mal auf Deutsch, ungefähr, ich glaube eigentlich nicht daran, dass irgendwie Dinge, die das Auftreten von Personen verändern können. Und trotzdem, wenn ich meine Amelie trage und in das Meeting reinlaufe, fühle ich mich wie die größte Geschäftsfrau auf der Welt und bin einfach so selbstbewusst. Und ich glaube, das ist so, dass wenn man sich überlegt, was will man als Marke eigentlich schaffen? Man möchte Emotionen hervorrufen. Man möchte nicht sagen, ich bin jetzt irgendein Kuli, der einfach so, das könnte irgendein Kuli sein ohne eine Emotion, sondern ich möchte ja, oder irgendeine Handtasche oder diese Unisex-Laptop-Taschen. Ich glaube nicht, dass man da sehr viele Emotionen zu diesen Unisex-Laptop-Taschen aufbauen kann. Aber wenn man eine Amelie trägt, dass man dann denkt, hey, diese Marke steht für Female Empowerment und diese Marke steht für fleißige, aufstrebende Frauen und ich bin eine davon. Ich mache jetzt das Meeting, dann ist es für mich so bedeutend, weil ich das so toll finde, dass wir es irgendwie zumindest bei dieser einen Frau geschafft haben, dass sie sich ein kleines bisschen selbstbewusster fühlt durch die Tasche. Und das finde ich super schön.
Total schön, ja. Gibt es auch ein Event, was du mal mit Kundinnen hattest, auf das du gerne zurückblickst oder wo du sagst, Mensch, toll, die Kundin zu treffen?
Wir haben bei uns hier im Büro und Showroom. Das heißt, es sind sowieso 3-4 Tage in der Woche Kundinnen bei uns. Aber ich freue mich immer, wenn wir so Events haben, die Kundinnen zu sehen, weil es einfach super schöne Geschichten sind. Ich freue mich aber auch, wenn ich bei irgendwelchen Events bin und da Leute mit der Amelie sehe und mit denen dann ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich auch, wenn ich, es passiert noch nicht so oft, aber random auf der Straße angesprochen werde, dass ich ja die Gründerin von Amelie bin und das ist auch so surreal, die Taschen einfach in der Wildnis zu sehen, die man irgendwie so in seinem Kopf hatte und plötzlich ist es Realität. Das heißt, ich glaube, Begegnungen einfach generell sind etwas, was mir immer sehr viel Energie gibt, weil eben auch alle so positiv, motivierend, encouraging sind und auch teilweise so die Kundinnen sind wirklich Frauen oder nicht teilweise. Ich glaube, ich kenne halt nicht jede Kundin, aber die Kundinnen, die ich kenne, das sind Frauen, zu denen ich aufblicke. Also es ist so schon 2-3 Mal passiert, dass ich irgendwie mich mit einer Frau unterhalten habe und dachte, boah, was für eine krasse Frau. Und dann sagt sie, ja, ich habe auch übrigens eine Tasche von dir. Ich denke, oh mein Gott. Und bei mir kickt dann sofort das Imposter-Syndrom, dass ich denke, ich kann gar nichts. Und dann erzählt diese Frau mir, die so inspirierend ist, dass sie eine Tasche von mir hat. Und das ist dann komplett surreal. Deswegen,
ja. Toll. Du hast eben auch viel von Wachstumsstrategien gesprochen. Nutzt ihr im Gegenteil davon auch so exklusive Kollektionen oder limitierte Auflagen? Ist das auch etwas, was für euch interessant ist?
Ja, und es ist super wichtig. Wir haben zum Beispiel vor einem Monat eine Community Edition gemacht von der Helvetia, dass wir unsere Community gefragt haben, welche Farbe sie haben möchte. Sie haben sich orange gewünscht, also eine orange Tasche raus. Und die war dann innerhalb von einem Tag ausverkauft, sodass wir die nochmal nachbestellen mussten. Das heißt, daran merken wir wirklich, dass so Farbdrops, aber auch irgendwie auf die Community zu hören, super funktionieren. Und wir haben exklusiv für unsere Newsletter-Subscriber immer so ein Second-Love-Sale. Wir machen eigentlich gar keine Prozente, aber wir glauben eben daran, dass man keine Produkte zerstören sollte. Das heißt, wenn irgendwas in der Produktion schiefläuft oder im Lager oder Taschen im Showroom standen, werden die Taschen zu reduzierten Preisen verkauft. Und das ist dann immer nur für unsere Newsletter-Subscriber. Und das wird auch super gut angenommen, weil natürlich alle sich freuen, eine reduzierte Amelie zu bekommen. Und zudem einfach, glaube ich, auch der Gedanke super schön ist, dass keine Tasche bei uns zerstört wird und man so in Anführungsstrichen sein kleines Sonderexemplar hat, was wirklich sehr einzigartig ist, weil es eben nicht perfekt ist.
Ja, du sprichst Nachhaltigkeit an. Gerade das revolutioniert ja auch die Mode, weil sie ja extrem, ja, so diesen Wegwerfcharakter, diesen Wegwerf- und trendigen Aspekt hatte, wo alles immer sich extrem schnell erneuert und eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Ne? Siehst du da auch Entwicklung, dass sich das generell in eine nachhaltigere Richtung entwickelt und nachhaltiger für die Mode oder die Accessoires oder die Taschen, aber auch für die Produktionsstätten?
Vor 4 Jahren waren wir auf der Ledermesse, da waren bei den italienischen Gerbereien fast keine mit der Leather Working Group zertifiziert. Inzwischen kann sich das kaum noch eine Gerberei leisten, nicht zertifiziert zu sein. Also selbst die Italiener, die denken, sie haben eh das beste Leder. da ist zum Beispiel einfach auch genug Druck von den Marken, dass sie eben quasi zertifiziertes Leder beispielsweise bevorzugen. Und die Leather Working Group beispielsweise setzt sich eben dafür ein, dass alles unter den besten Standards abläuft. Das zum Beispiel, dann glaube ich auch, dass extrem viel Druck, Gott sei Dank, von den Produzenten oder von den Konsumenten kommt für mehr Transparenz. Und ich bin so dankbar beispielsweise, dass eben der Skandal mit Dior ans Licht gekommen ist. Als Hintergrund, Dior hat in Sweatshops in Italien Taschen produziert. Die haben dann 50 Euro gekostet und die wurden dann irgendwie für 2.800 Euro verkauft. Und zu absolut schlimmsten Arbeitsbedingungen. Und solche Situationen sind dann für mich so, dass ich gar nicht unbedingt betone, wir produzieren in Italien, sondern wir produzieren in Italien transparent und zu fairen Arbeitsbedingungen. Und das macht einen Unterschied, weil es gibt überall auf der Welt Sweatshops, wo Leute durcharbeiten, schlechte Arbeitsbedingungen haben, in der Produktion schlafen müssen. Das ist nicht nur in Asien, sondern das ist genauso in Europa. Und da gibt es genug Beispiele dafür, dass einfach extrem viel gemacht wird, um Kosten zu sparen. Damit aber natürlich den Menschen in der Supply Chain zu schaden. Und ich bin einfach unfassbar dankbar, dass es mehr Druck gibt, dass es immer mehr ans Licht kommt und dass es auch von den Marken dann eingefordert wird, transparenter zu sein, bessere Prozesse zu etablieren, damit sowas nicht passiert. Und da sehe ich schon extrem viel Entwicklung. Und ich hoffe einfach, ehrlich gesagt, dass diese Entwicklung stärker ist als die Temu und Shein und so weiter. Gegenentwicklung, die ja gefühlt gerade auch auf einem Höhepunkt ist, wo es einfach auch noch billiger, noch schneller, noch schlimmer gefühlt funktioniert. Und ja, das Einzige, was man als Marke da, glaube ich, auch aktiv gegen tun kann, ist, indem man einfach noch transparenter ist, noch mehr versucht, den Kunden auch zu educaten, indem man einfach sagt, hey, schau mal, nur weil wir in Italien produzieren, heißt es nicht, dass es gut ist, sondern heißt halt auch, dass andere Sachen produziert, also passieren können. Oder nur weil wir jetzt vielleicht veganes Leder benutzen, heißt es noch lange nicht, dass das vegane Leder unbedingt so viel nachhaltiger ist, weil da auch mindestens 50% Plastik drin ist und Plastik nicht abbaubar ist. Und wenn keiner mehr Leder benutzen würde, aber die Fleischindustrie weiterhin besteht, dann landet das Leder halt auf dem Abfallhaufen. Das ist auch nachhaltig. Also es gibt da halt sehr viele Pros und Cons. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, da immer transparent zu sein und seine Entscheidung auch wirklich belegen zu können.
Was tust du, um deine Arbeitsumgebung, deine Firma kreativ und produktiv zu halten, da ist eine gute Kultur zu fördern?
Es ist super schwierig. Ich hatte jetzt wirklich in letzter Zeit viele Diskussionen, weil ich finde, man kann da noch so viele Ideen haben, aber am Ende ist es halt, wie es gelebt wird, ist dann nochmal anders. Ich merke bei uns, wir sind remote first, dass einfach zum Beispiel so Events wie Offsites, wo wir uns zweimal im Jahr mit dem ganzen Team treffen, extrem wichtig sind, um einfach auch wirklich nochmal brainstormen zu können. Ich merke aber auch, dass man als Führungskraft extrem viel Verantwortung hat. Dementsprechend würde ich sagen, dass das da vor allen Dingen auch im letzten Jahr so meine Lernkurve mit am höchsten war, dass ich gemerkt habe, es ist einfach nochmal wichtiger, transparenter zu kommunizieren als irgendwie gedacht. Jeder Mitarbeiter ist unterschiedlich und hat unterschiedliche Bedürfnisse und darauf muss man eingehen. Und nur weil du vielleicht das auf die Art gerne magst, heißt es nicht, dass die Mitarbeiter das auch so mögen. Und einfach auch einen Raum zu schaffen, wo man irgendwie zu Fehlern stehen kann, wo man auch bereit ist, irgendwie daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und natürlich auch den Mitarbeitern genügend Freiraum zu lassen, eben ihre eigenen Fehler machen zu können. Aber es ist natürlich, also auch da würde ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt so die Strategie, dass ich mir auf einer To-Do-Liste draufschreibe, ich muss jetzt jedem Mitarbeiter einmal pro Tag ein Kompliment machen, damit die sich alle gewertschätzt fühlen, sondern es ist sehr viel intuitiv, sehr viel aus Fehlern lernen, sehr viel sich besser kennenlernen, sehr viel Transparenz und Kommunikation.
Mhm. Ja, du bist hochmotiviert, ihr seid sehr dedicated. Wie balancierst du da die Anforderungen, die ihr habt in eurem Unternehmen mit, ich sag mal, mit einer Life-Work-Balance?
Ich glaube, es ist ein bisschen, es hört sich blöd an, man hat extrem hohe Opportunitätskosten, wenn man Gründerin ist, weil man nicht so viel Zeit hat und dadurch auch in gewisser Weise so ein bisschen fast so eine natürliche Selektion, dass man einfach noch stärker die Sachen macht, die einem Spaß machen und Energie bringen. Und ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, dass wenn ich jetzt es nicht, also für mich, wenn ich nicht regelmäßig Sport mache, einfach weil ich ein super hibbeliger Mensch bin und recht viel Temperament mache, dann tue ich im Zweifel meinem Team damit weh. oder mir. Das heißt, ich muss gewisse Sachen aus der Life-Balance sozusagen nehmen, damit meine Work-Balance funktioniert. Und ich glaube, für mich geht super viel so zusammen. Für mich ist es, glaube ich, am wichtigsten, dass ich am Ende des Tages irgendwie nicht komplett ausgelaugt bin. Das kann ich dann aber, und ich möchte zum Beispiel, also das heißt, ich optimiere sowohl im Arbeitsleben, indem ich da schaue, okay, was sind Energietaker und Energiegiver und versuche da wirklich zu schauen, okay, das kostet mich nur Kraft, das lagere ich aus, das macht irgendwer anders für mich, die mir vielleicht Freude bereitet. Und im Privaten schaue ich auch, was zieht mir Energie, wie kann ich das wegnehmen, sodass ich irgendwie eher auf eine Energiebilanz schaue und nicht auf eine, ich darf jetzt nur 40 Stunden arbeiten, damit ich Zeit für Freunde und so weiter habe. Und ich glaube, das wichtigste Learning dabei ist, nicht so streng zu sich zu sein und auch mal ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil man kennt das ja irgendwie, man hat einen Hund, dann hat man eine Wohnung, dann hat man Freunde, dann hat man irgendwie einen Körper und theoretisch könnte man ja alles komplett perfektionieren, aber dann hat es auch sehr viel mit Druck zu tun und dann ist es nicht erholsam. Deswegen, ja.
Was inspiriert dich am meisten? Dich persönlich, aber auch für deine Kollektion, für die Taschen?
Mich persönlich inspiriert so Erfahrungsberichte oder quasi, also mich persönlich inspirieren Menschen, weil ich finde, dass man so viel von denen lernen kann, weil einfach jeder andere Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, ich lese gerne Bücher oder höre auch Podcasts und nehme davon extrem viel mit, auch für mich. Für meine Taschen, was inspiriert mich da? Alte Mode. Das heißt, wir waren jetzt in Paris und sind da durch so Antiquitätenläden gelaufen und haben super viele so Vintage-Handtaschen gesehen. Das heißt, so alles, was so sehr zeitloser Stil ist, finde ich super, super inspirierend. Und ich finde da einfach den Mix zwischen diesem sehr zeitlosen, sehr eleganten, sehr minimalistischen Design gepaart mit, wie kriege ich da Funktionen rein, die man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Es soll nicht so eine Tasche sein, wo du schon von Weitem siehst, okay, die kann, hat 10 Features und dementsprechend ist sie auch ziemlich verbaut, weil überall noch irgendein Haken ist, sondern wie schaffe ich das beides miteinander zu verbinden und das ist dann ja immer eine schöne Herausforderung oder Gratwanderung.
Schön. Dann habe ich eine letzte Frage für dich, Christina. Was ist so deine Mission, die so in deinem Herzen brennt, die du gerne an andere weitergeben möchtest?
Boah, da gibt's so viel theoretisch. Ich bin gerade am Überlegen, ich habe nicht wirklich eine Mission. Ich glaube, das, was mich in meinem Startup-Umfeld am meisten inspiriert, ist von Shonda Rhimes in die Richtung Stop Dreaming, Start Doing. Weil ich glaube einfach, dass man noch so oft in seinem Gedankengerüst sein kann und so viele Ideen hat oder auch irgendwie Zweifel oder was auch immer. Aber am Ende die Antwort findet man nur, indem man es einfach mal ausprobiert. Und ohne diesen Aktionismus wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und im Zweifel, ich meine, auch wenn man dann vielleicht Angst vorm Scheitern hat, was einen dann abhält, was hat man denn zu verlieren? Also man lernt so viel dabei und man merkt vielleicht, dass es nicht in die Richtung geht, aber in eine andere Richtung. Oder man merkt, selbst wenn man jetzt irgendwie ein Praktikum macht, merkt man, das möchte ich vielleicht nicht machen, aber dann habe ich ja auch gelernt, was ich gerade nicht machen möchte. Das heißt, immer dann, wenn man ins Handeln kommt, glaube ich, ist man ja dem Träumen schon einen Schritt voraus. Und deswegen ist das, was mich zumindest bei Amelie mit am meisten inspiriert. Und natürlich nicht als Mission, aber einfach als Glaubenssatz, glaube ich einfach, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen müssen und zusammenhalten müssen und füreinander da sein müssen und sich stark machen müssen füreinander. Aber ich habe da keine schöne Quote für, deswegen.
Das ist schon die schöne Quote, Christina, das ist toll. Ja, super, vielen herzlichen Dank, ja. Das ist ein tolles Abschlusswort. Das ist die Quote. Ja, vielen herzlichen Dank, Christina. Wirklich ganz, ganz spannend und inspirierend.
Danke dir auch für die tollen Fragen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen
danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die Einblicke gibst. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.